Heute zu Gast der Gründer des Logistik-Unicorns Forto, Michael Wachs.
Wir wollen sicherstellen, dass das Versenden von Fracht über Container, über Luftfracht, über Bahnfracht auf Einzelsendungsebene so einfach wird wie das Versenden einer E-Mail. Erste Container kamen in Bremen an 1966. Noch nicht so lange her, ne? So 1966 wurden 70, 80.000 Container ungefähr bewegt. Die Einführung von Standardcontainer hat dann dazu geführt, dass ein globaler Standard weltweit eingeführt wurde, der jetzt mehr als 220 Millionen Container bewegt. In den 80ern war Handel, globaler Handel, noch etwa 30% vom globalen Bruttosozialprodukt. Heute sind es ungefähr 56%. Also zwei Drittel weltweiter Wertschöpfung wird irgendwie auch durch Handel generiert. Und deshalb meines Erachtens zum extrem krassen Wohlstand geführt. Let's go! Go,
go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Mein Audioproduktionskollege hat gerade zu mir gesagt, eigentlich ist der Michael Wachs in die falsche Branche geraten. Jemand, der so heißt, der müsste sich eigentlich Michael Wax nennen und Unterwäsche herstellen, ähnlich wie Calvin Klein oder andere. Das wäre eigentlich bei dem Namen der bessere Job. Aber stattdessen hat der Michael ein Logistik-Unicorn gebaut, also eine Milliardenfirma mittlerweile, in den letzten Jahren erst gegründet. Wie kommt man eigentlich dazu als branchenfremder junger Mensch in eine sehr intransparente, komplexe Branche wie die Logistik überhaupt einzusteigen, dann innerhalb weniger Jahre einen Sweet Spot zu finden, bei dem man nach meinen Schätzungen fast eine 500 Millionen Umsatz machen kann, das werden die ungefähr, kommt im Podcast nicht ganz raus, aber ist so meine grobe Schätzung, zusätzlich noch gegen Kühne und Nagel, also den berühmten Herrn Kühne und dessen Firma zu konkurrieren. Über all das haben wir gesprochen, dazu über die Problematik der Lieferketten, die Frage, ob jetzt im konjunkturellen Abschwung auch sein Modell leiden wird. All das kommt jetzt im Gespräch mit Michael Wachs von Forto. Auf geht's! Hi Michael.
Hi Philipp, freue mich sehr, hier zu sein.
Bevor wir über Forto sprechen, also oder früher Freight Hub, so hieß es ja, du warst noch vor sieben
Ganz
Jahren.
Ganz richtig, Freight Hub. Nichts mit Pommesbude, Freight Hub.
Freight, okay, okay. Aber bevor wir da einsteigen, du warst noch vor sieben Jahren Trainee bei BMW.
Ja, das war ein sehr kurzes Endeavor, würde ich sagen. Bin da nach meinem ersten Startup Konux wieder kurz zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. Ich meine, wenn man in München Maschinenbau studiert hat, ist das eine sehr, sag mal, logische Konsequenz, da auch mal kurz beim Automobilbau vorbeizuschauen. War auf jeden Fall eine sehr coole Zeit, habe da sehr coole Freunde, die ich auch heute noch sehr schätze, kennengelernt, aber beruflich für mich nicht die richtige Zukunft.
Warum nicht?
Ja, wenn du selbst eine Firma aufgebaut hast, ich meine, Konux damals hatte so 50, 60 Mitarbeiter, als ich da raus bin.
Das war dein erstes Startup, ne?
Das war mein erstes Startup.
Was haben die
gemacht? Im Endeffekt Infrastructure Monitoring, also so eine Sensor-Software-Kombination für Hochgeschwindigkeitszüge, um festzustellen, wann die Weichen gewartet werden müssen. Also erster Berührungspunkt mit der Logistik für mich. Dann ist so eine Konzernwelt und auch so eine Konzernkarriere wirklich so mit 200 gegen eine Wand zu fahren.
Okay, aber dein erstes Startup hat noch nicht funktioniert am Ende, oder?
Konux gibt es nach wie vor.
Ah, ja?
Hat insgesamt, glaube ich, so 130, 140 Millionen Dollar geraced. Unter anderem von Andy Bechtolsheim, dem Gründer von Sun Microsystems.
Und auch Investor, Frühinvestor von Google und so, ne?
Frühinvestor von Google, ja. NEA, Alibaba, die Stringmann-Brüder, also gibt es nach wie vor. Und ja, ich habe das damals die ersten zwei Jahre mit aufgezogen und bin dann aber, ja, ich sage mal so, auf Basis von Co-Founder-Streitigkeiten ausgestiegen und habe mich dann neu orientiert.
Und was war das, was ist das Geschäftsmodell?
Das Geschäftsmodell damals war noch nicht ganz klar. Also ursprünglich haben wir versucht, auf Basis vom optoelektronischen Messprinzip Sensoren zu verkaufen. Drehmoment-Sensoren, Winkelmesssensoren, also wie gesagt, ich habe als Hintergrund Maschinenbau studiert und fand es damals sehr spannend, irgendwie physisches Produkt zu vertreiben. Aber da konkurrierst du natürlich irgendwie mit Andres Hauser, Vika, also wirklich so extrem etablierten deutschen Mittelstand, die ISO-zertifizierte Produktionsstätten gebaut haben. Und wir haben uns dann aber aus, ja, eigentlich eine relativ spontanen Idee beim DB Accelerator beworben. Und die Deutsche Bahn hat uns dann eben diesen Use Case mit den Weichen gepitcht. Und so gab es dann eben, kam das eine zum anderen und gab es dann eben auch einen Product Pivot hin zu Infrastructure Monitoring von Industriesensoren, die damals noch nicht ganz so geklappt haben.
Aha, okay. Also deine erste Firma, dann bist du da aber raus und dann bist du zur BMW. Und genau.
Und habe die Zeit genutzt, vor allem zu reflektieren, also was ging vielleicht beim ersten Mal falsch, was hat da vielleicht auch von der Teamdynamik her nicht funktioniert. Habe damals auch mit dem ehemaligen Kommilitonen vom CETM in München gegründet, Vlad Later. Und einer meiner engsten Freunde, Erik Muttersbach, den ich auch über das CETM damals in München kennengelernt habe, kam dann auf mich zu und meinte so, boah Michi, du kannst jetzt eigentlich nicht bei BMW bleiben, musst du raus, lass uns wieder was gemeinsam machen. Und so haben wir in der Zeit dann auch schon erste Ideen miteinander evaluiert.
Übrigens dieses CETM, was du da gerade ansprichst, das ist ja ein Teil der Technischen Uni München. Und da kommen jetzt immer mehr von den Superstar-Gründern raus. Mir aufgefallen, die neue WU quasi, kann man schon fast sagen. Früher kamen immer alle aus der WU, jetzt auf einmal der Hanno Renner von Personio zum Beispiel kommt da auch her. Ja. Du kommst daher, verschiedene andere auch noch, ne?
Ja, ich glaube, denen ist da wirklich was Einzigartiges gelungen. Also es ist ein Zusammenschluss von LMU und TU, also Technische Universität und der quasi Social Science University, der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und da wird wirklich alles zusammengeschmissen, also vom Psychologen, dem Mediziner, dem Neurowissenschaftler und am Schluss noch irgendwie dem Quantenphysiker. Also sehr, sehr, sehr divers, was Hintergründe angeht. Lediglich 20, 25 Studierende pro Semester mit einem sehr starken Fokus auf Unternehmertum. Und das war für mich damals schon auch extrem life-changing. Ja. Also nicht nur, dass ich viele meiner engsten Freunde dort kennengelernt habe, sondern auch meine mittlerweile Verlobte und die erste Firma aus dem Kontext heraus gegründet habe und dann eben auch mit Erik jetzt Forte damals gestartet habe.
Krass, also ist schon irgendwie so ein neuer Ort in Deutschland, wo auf einmal große Gründung herkommt. Danach suchen die aber alle. Also wie schafft man es, irgendwie einen Nährboden zu bereiten, wo so Firmen aufwachsen können? Und ist ja nicht so einfach. Der WU ist es auf eine Art gelungen, so im Zuge natürlich von Rocket und den ganzen frühen Samba-Geschichten. Und jetzt da nochmal unabhängig, eigentlich ganz cool.
Ja, ich glaube, da gibt es so verschiedene Grundprinzipien. Also das eine ist, wie gesagt, die Diversität der Hintergründe. Du hast sowohl Betriebswirtschaftler als auch eben Informatiker. Das heißt, so ein erstes Team ist schon mal, kann vor Ort zusammengestellt werden. Das zweite ist meines Erachtens ein sehr durchdachtes Curriculum. Ja, und das dritte ist, glaube ich, schon auch Leute zusammenzubringen, die auf einer Werteebene und von ihren Zielen her sehr, sehr stark allein sind.
Gibt es da nicht auch irgendwie Investoren aus der Industrie? Also ich glaube, dass da größere deutsche Familien hinterstehen auch noch?
Nee, also beim CETM nicht. Es gibt ein anderes Programm von der TU München, Manage & More, da ist Susanne Klatten und die Quant-Familie sehr stark involviert. Aber CETM ist quasi lediglich über Forschungsgelder beziehungsweise ja, Finanzmittel der TU und LMU finanziert. Ja.
Na gut, also jedenfalls bist du da auf Freight Hub gekommen, eine Plattform zu bauen für Logistik. Beschreib mal genau, was jetzt ihr heute macht.
Also am einfachsten kann man es beschreiben. Wir haben sowas wie Booking.com für globale Fracht gebaut. Also du kannst bei uns alles, was schwerer ist als 150, 200 Kilo und nicht mehr von FedEx oder DHL mitgenommen wird, über See, Luft oder Bahnfracht importieren, exportieren lassen. Und wir haben vor 7 Jahren da eben eine Lücke entdeckt, dass in der globalen Frachtindustrie, also jährlich werden ungefähr 220 Millionen Container bewegt, die Ablegungsprozesse und auch die Buchungsprozesse für den Kunden extrem weit weg sind von der heutigen Konsumerrealität. Also wenn ich jetzt heute eine Reise buchen möchte, Expedia, Booking.com, Kayak, you name it, ist es eine Sache von wenigen Klicks. Reisebüros sind eine Sache der Vergangenheit. Wenn ich jetzt aber heute 2000 Container im Jahr als Home24 oder als Zalando importieren, exportieren möchte, dann erinnert das schon eher an die Reisebürozeiten als jetzt an, sagen wir mal, das heutige Normal in der Consumerwelt.
Und wie habt ihr das gefunden? Also gab es ein Vorbild für oder?
Wie gesagt, Erik und ich kannten uns aus dem Studium und für uns war klar, wir wollen unternehmerisch tätig sein. Ja, es war für uns immer ein Traum, eine Firma zu bauen, wo sich Mitarbeiter wohlfühlen und du wirklich einen sinnvollen Zweck auch verfolgst. Und für uns war globaler Handel da etwas, was natürlich über die letzten 30, 40 Jahre wie wenig andere Dinge zu Wohlstand in der Gesellschaft beigetragen haben. Eine extrem spannende Materie. Und neben Erik war ja auch Fabian Ferri-Hallemann im Gründungsteam.
Zwei bekannte deutsche Gründer, früher haben wir angefangen mit Daily Deal, mittlerweile, glaube ich, mit Nachhaltigkeitsfonds unterwegs, also auch, aber Namen, die man so kennt, also nicht Heinemann, sondern Heilemann, die beiden.
Und Fabi hatte Kontakte eben auch in die Logistikindustrie und wir haben gemeinsam ein paar Ideen evaluiert, also von einem E-Commerce-Marketplace für Building Materials, ja, also ich sag mal, Pflastersteine online kaufen, Plattform, um CO2-Zertifikate zu handeln und eben diese Logistik-Idee, die auch so aus dem Kontextumfeld von traditionellen Logistikern stammte ursprünglich, ja, also auch von einer größeren Hamburger Spedition aus dem Digitalbereich oder dem damals digital Verantwortlichen, ja, wurde uns eben mitgeteilt, dass diese ganze Industrie noch relativ gering digitalisiert sei. Und dann haben wir eben mal so ein bisschen Deep Dive in die ganze Geschichte gemacht, uns die Industrie angeschaut, weil, also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, ja, ich habe wirklich angefangen, Januar 2016 Spedition zu googeln. Und ich habe schon mal Kühn und Nagel oder Maersk gehört, aber wem gehören jetzt die Container, wem gehören die Schiffe, wer macht eigentlich was? Komplett intransparent. Ja, also kein Mensch macht sich ja Gedanken, wie jetzt irgendwie die Klamotten aus China kommen, woher jetzt irgendwie dieser Tisch hier importiert wurde. Das funktioniert einfach. Das ist ziemlich unsichtbar, das Ganze. Ja, und als wir ein bisschen Zeit drauf verbracht haben, haben wir halt realisiert, das ist krass, eine unfassbar riesige Industrie. Ja? Also auch irgendwie viertgrößter Arbeitgeber innerhalb von Deutschland. Spedition ist ein deutsches Wort. Das gibt es im Ausland oder in anderen Sprachen gar nicht zu dem gleichen Bestandteil. DHL, Panalpina damals, Kühn und Nagel, alles sehr deutsche Firmen. Und gleichzeitig wird da aber noch irgendwie mit Fax, E-Mail, Telefon dafür gesorgt, dass rechtzeitig irgendwie Chemikalien ankommen, Commodities verschifft werden, Möbel aus Asien nach Europa importiert werden, aus Europa dafür dann irgendwie Hightech und Maschinenbau-Equipment nach Asien exportiert wird. Und das fanden wir extrem spannend.
Dann habt ihr einfach angefangen, so eine Website zu programmieren. Am Ende seid ihr jetzt nicht selber Spedition, sondern ihr habt ja nur ein Webportal eigentlich und viele Kontakte dahinter.
Ja, wir sind eigentlich schon eine Spedition, die ihre eigene Software baut. Ja, was bedeutet das? Also wir bieten die gleiche Dienstleistung wie ein Kühn und Nagel an. Wir haben Verträge mit jetzt Hapag-Lloyd hier und wir haben Verträge mit den LKW-Speditionen.
Also ein bisschen Flixbus-artig.
Ja, wir haben, sagen wir, direkt Verträge mit Subunternehmern, die für uns dann aber im Endeffekt die Fracht bewegen und wir orchestrieren das Ganze. Mhm. Ja, und Kühn und Nagel macht nichts anderes. Ja, denen gehören jetzt auch die Schiffe nicht, sondern die buchen eben Platz auf den Schiffen. Sehr viel Platz.
Aber die haben auch eigene LKWs.
Die haben Subunternehmer, die dann deren Werbung rumfahren. Ja? Aber denen gehören nicht alle LKWs. Ja? Also okay. Hier wieder auch so ein bisschen, muss man sich schon ein bisschen tiefer reinbohren in diese ganze Wertschöpfungskette. Also wem gehört jetzt eigentlich was? Aber sagen wir, die generelle Spedition ist bis auf Warenflächen oder Warenläger eigentlich relativ asset-free oder asset-light. Sagen wir.
Aha. Okay, das heißt, ihr habt das damals irgendwie gesehen und dann angerufen bei Kühn und Nagel und anderen und gesagt, wir würden das für euch machen, so Webvertrieb und wir würden da gerne was orchestrieren. Habt ihr Bock, dass ihr dabei seid?
Ja, wir haben dann erstmal überlegt, okay, welche Kunden nutzen denn jetzt so eine Dienstleistung? Ja, und jetzt kann man mal irgendwie durchs E-Commerce-Alphabet in Berlin gehen, ne? Also von A wie Armed Angels damals bis Z wie Zalando haben wir dann mit Kunden gesprochen. Es waren ungefähr 20, 25 Kunden, mit denen wir mal ein erstes Interview gemacht haben. Sag mal, wie funktioniert das eigentlich bei euch, dass jetzt irgendwie der Elektroroller für UNO, ja, aus der Factory in Shenzhen jetzt nach Berlin kommt? Mit wem arbeitet ihr? Was sind die Probleme? Wie würdet ihr euch das wünschen? und haben diese Learnings dokumentiert und haben eigentlich dann realisiert, okay, das ist eigentlich eine unfassbar große Blackbox. Ja, also wenn ich jetzt heute so ein E-Commerce-Unternehmen bin, das meine Waren aus Asien importiert, das ist ja echt komplex. Wenn da was schief läuft oder zu spät kommt, dann ist die Toleranzgrenze eher so ein plus minus 5 Tagen als plus minus ein paar Stunden. Ich bekomme da relativ spät erst Wind davon und kann dann eigentlich auch schon gar nicht mehr reagieren. Und dann war die Überlegung von uns, okay, gibt es eine Möglichkeit für Speditionen, Hellmann, Kühn & Nagel, DHL, you name it, eine Softwarelösung zu bauen, die ihnen einen einfacheren Weg bietet, proaktiveren Kundenservice, bessere Visibilität und höhere Effizienz in der Abwicklung zu garantieren? Oder müssen wir das eigentlich vom Grund auf vertikal integriert selbst nachbauen? Und das war dann im Endeffekt die Lösung, dass wir gesagt haben, hey, jetzt irgendwie Software an Unternehmen zu verkaufen, die vielleicht noch gar nicht verstanden haben, dass sie da ein Problem haben, ist relativ mühsam. Aber wie cool wäre es, wenn du halt eine Spedition aufbaust, die aber halt 5-mal effizienter ist, also 5-mal mehr Shipments abwickeln kann, wie jetzt so ein Kühn & Nagel. Ja, es ist relativ viel Koordination, Kommunikationsaufwand im Backend und gleichzeitig auch noch quasi so eine Plug-and-Play-Software-Lösung im Frontend anbietet für den Kunden, mit dem er seine Supply Chain steuern kann.
Aber ist denn Kühn & Nagel auch Wettbewerber von euch?
Ja.
Okay, das heißt, der Herr Kühne hier in Hamburg, ja sehr bekannt, einer der reichsten Deutschen, HSV-Mäzen, hat er euch schon so ein bisschen entdeckt im Nacken oder hast du mit ihm schon mal einen Termin gehabt oder so?
Er hat sich sicherlich mal mit uns beschäftigt, aber ich hatte jetzt noch keinen Lunch mit ihm.
Okay, aber okay. Das heißt, da geht er eigentlich rein. Das ist
genau, also unser Ziel ist es, global führendes Logistikunternehmen aufzubauen, wo der Kunde eine bessere End-to-End-User-Experience erfährt und wir gleichzeitig als Unternehmen eine höhere Effizienz realisieren können, indem alle Prozesse im Backend, die Kommunikation, Koordination mit dem Containerschifffahrtsunternehmen, mit dem Terminal in Hamburg, mit dem Terminal in China, soweit automatisiert und integriert ist, dass deutlich weniger manueller Aufwand vonnöten ist und damit auch weniger Fehler passieren.
Und das habt ihr sozusagen dann als Fachfremde da irgendwie euch da so reingefuchst und da reingearbeitet und dann einfach Kunden gewonnen aus der Berliner Startup-Szene, höre ich jetzt gerade raus. Das war ja auch euer Vorteil. Ihr kanntet da die ganzen E-Commerce-Firmen wahrscheinlich alle so oder hattet da guten Zugang zumindest. Und dann habt ihr die überzeugt, mit euch zu testen. Und dann ist es so angefangen.
Ja, also ich habe damals im Januar bei BMW dann angekündigt, bin im Februar, März nach Berlin gezogen. Dann haben wir 6 Wochen lang quasi ein Pitch-Deck gebaut und ein erstes Mockup-Video gebaut, wie das in etwa aussieht. Sind dann nach Hamburg gefahren, um hier unter anderem Burkhard Schwenker diese Idee zu pitchen und haben das Video gezeigt.
Burkhard Schwenker ist, glaube ich, ehemaliger Roland Berger-Chef?
War ehemaliger Deutschland-Chef oder globaler Chef von Roland Berger, also sehr etablierter Deutschland-AG-Berater, sage ich jetzt mal. Und saß dann hier in Hamburg in seinem Büro, wir haben ihm diese Idee gepitcht und dann hat er erstmal hier seine Füße auf den Tisch gelegt, sich eine Zigarette angezündet und meinte, ah, das erkläre ich, Hapag-Lloyd hier schon seit 10 Jahren, dass die das so machen sollen und ihr schafft es jetzt in 6 Wochen, ich bin da dabei. Ja? Und dann haben wir also ein bisschen auch Support aus der Industrieecke bekommen und fühlten uns darin bestätigt, dass das die richtige Idee ist. Und ich habe damals noch an dem Tag, als ich bei BMW gekündigt habe, mich mit meinem ehemaligen Chef zum Lunch getroffen in der Kantine und habe so ein bisschen erzählt, hey, wir wollen jetzt hier Booking.com für Container machen und das ist jetzt wird die große Idee. Und er hat es damals so ein bisschen belächelt, aber meinte, ja, er hat gerade von so einer Hamburger Firma für seinen Sohn ein neues Fixie-Fahrrad bestellt. Bovelo, Hamburger Firma. Die bräuchten sowas bestimmt. Also bin ich aus der Kantine rausgelaufen, habe dem Sven Hoffmann, Gründer von Bovelo, über LinkedIn geschrieben. Heißt, Sven, wir müssen mal sprechen, hab eine super Lösung für dich. Der hat mir ein paar Stunden später seine Telefonnummer geschickt und dann habe ich den halt 3 Monate beackert und der hat dann, ja, 1-2 Wochen nach diesem Gespräch mit Burkhard Schenker den ersten Container bei uns gebucht.
Okay, was kostet ein Container aus China bei euch?
Ja, das hat sich in den letzten Jahren immer wieder stark geändert. Damals waren es ungefähr 1200 Euro, wovon wir, sagen wir mal, 10% Take-Rate nehmen für die Orchestration und das Handling. Ja, und dann ging aber
das... Geschäftsmodell. Also ihr lebt am Ende von der Take-Rate, also von der Kommission oder Provision, wie man es auf den Containerpreis. Und immer 10%.
Ungefähr, also so zwischen 10% und 20%, kommt darauf an, ob jetzt irgendwie See, Luft oder Bahnfracht und auch welche Volumina.
Okay, und das ist aber bei eine Kühn & Nagel macht das genauso?
Kühn & Nagel macht das genauso.
Aha. Aber die nehmen mehr?
Im Endeffekt ist die Frage halt, welche Einkaufskonditionen bekommst du? Also Volumen und Scale macht auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied. Und gleichzeitig, wie stark kannst du den Kunden überzeugen, bei dir zu bleiben, auch wenn du einen leicht höheren Preis hast, dann auch, dass die ganze, sagen wir, End-to-End-User-Experience mit dir deutlich einfacher und fehlerfreier läuft.
Und wer macht dann am Ende den Transport selber? Also wer fährt dann das Zeug wirklich rüber?
Also wir haben dann mittlerweile in China ein Büro mit ungefähr 140 Leuten, die korrespondieren mit der Produktionsfirma von jetzt zum Beispiel Sven Hoffmann von Borbello und sagen, okay, wann sind denn die Fahrräder jetzt fertig? Und dann wird von unseren Kollegen in Shenzhen ein LKW-Unternehmen beauftragt, um den Container abzuholen. Es wird zum Hafen gebracht, dann haben wir quasi ein Kontingent mit Hapag-Lloyd, dann wird das auf dem Schiff von Hapag-Lloyd verschifft. Wir bekommen da automatisch Informationen ins System eingespielt, wann der Container auf dem Schiff verladen wurde, wann dann das Schiff den Hafen verlässt, tracken das dann quasi bis nach Hamburg, wissen, wann es Hamburg erreicht, wann es dann im Eurogate oder Hala-Terminal entladen wird und dann wird es quasi auf dem LKW umgeladen. Und das sind unterschiedliche Unternehmen, mit denen wir dann quasi korrespondieren, um sicherzustellen, dass diese Übergänge nahtlos verlaufen, die Dokumentation richtig, vollständig, rechtzeitig vorhanden ist. Und das Ganze wird dann dem Kunden auch noch so dargestellt, dass es nachvollziehbar ist und er proaktiv auch ins Geschehen eingreifen kann.
Da müssen ja die letzten Jahre für euch auch gigantisch gewesen sein. Ich meine, ihr seid ja offensichtlich sehr stark gewachsen, aber mir fällt jetzt zum Beispiel Hapag-Lloyd ein. Ja. Ich glaube, da ist es auch gerade in Hamburg interessant. Die mussten ja vor ein paar Jahren noch gerettet werden. Da hat sich die Stadt Hamburg eingekauft. Herr Kühne ja, glaube ich, auch. Und jetzt haben die, glaube ich, im letzten Jahr ein Ergebnis erzielt, so Größenordnung 20 Milliarden. Also wir reden Ergebnis. Ne? Also das ist einfach übrig geblieben. 20 Milliarden. Und ich glaube, die Stadt Hamburg freut sich, weil alleine 5 oder 6 Milliarden Dividende hier, also sozusagen Sondererlöse in die Stadt reinfließen, statt Steuergeldern. Also das heißt, da habt ihr dann auch gut verdient, weil wenn ihr da sozusagen prozentual dann immer mitgesurft seid, das war einfach eine Boomphase.
Also ich sag mal, die ganz so fett war die Ernte nicht bei uns. Ja. Und Hapag beziehungsweise auch andere globale Container-Reedereien wie Maersk oder auch CMA, CGM saßen da natürlich irgendwie am Hebel. Ne? Die hatten ja die Kapazität, die wurde immer teurer. Also nur mal so.
Während Corona vor allen Dingen, weil so viel gekauft wurde und so.
Also als wir 2016 gestartet sind, gab es eine große Containerkrise. Ne? Ja. Den Boomjahren irgendwie in den 2000ern, China ist 8-9% hier und hier gewachsen, die Schiffe waren voll und für so einen Reeder ist ja ohne Schiffe das Leben auch nichts wert. Ne? Das heißt, es wurden mehr Schiffe bestellt und 2015, 2016 kamen dann schlagartig auf einmal sehr viele Schiffe gleichzeitig in den Markt, gab es Überkapazitäten, die Preise sind gesunken auf einem, ja, so ein großer Hamburger Spediteur meinte damals, musste ja heute fast irgendwie $50 in so einen Container reinlegen, damit ihn jemand mitnimmt. Ja? Ja. Also, hat damals ein paar hundert Euro gekostet.
Da war ja auch die Zeit dann, wo Hapag-Lloyd auf einmal Probleme hatte und die Hamburg reingegangen ist. Ja.
2020 Covid und dann eben in dem ganzen Verlauf in Kombination mit Krisen wie der Suezkanalblockade, ja, wo der gute Herr auf dieser Ever Given dann diesen Frachter da quer geparkt hat. Ja? 10-15% aller globalen Warenströme gehen durch dieses Nadelöhr und auf einmal ging gar nichts mehr für 2 Wochen. Da waren wir auf einmal $20,000, also 20-fachen Preis in dieser Zeit.
Einfach nur um Waren drüber zu bekommen.
Einfach nur um Waren drüber zu bekommen. Und das hat sicherlich auch zeitweise, war das ein Vorteil für uns, weil die Pro-Unit-Ergebnisse besser waren. Aber es war auch extrem schwer, mit Kunden wachsen zu können. Die hatten alle eine extreme Nachfrage. Aber ich meine, jeder hat es irgendwie ein bisschen gespürt. Die PlayStation 5 kam ein paar Wochen später oder gar nicht. Ja, das Sofa war ausverkauft. Die Leinenvorhänge bei Zara Home gab es gar nicht mehr. Ja. Also da gab es viele Beispiele zu der Zeit, wo Leute zu Hause saßen und Geld ausgegeben haben für alles, was jetzt irgendwie das Wohnzimmer ein bisschen angenehmer und draußen ein bisschen mehr Spaß bereitet hat. Da war es schwer zu wachsen.
Aber hat sich das dann mittlerweile einigermaßen entspannt?
Ja, jetzt glaube ich, kommt so ein bisschen der Hangover nach dieser Phase, wo natürlich jetzt die Schiffe deutlich, deutlich mehr Kapazität frei haben. Und natürlich die große Frage bleibt, also wie stark wird der Konsument jetzt eben mit der Unsicherheit, die aktuell in der Industrie, in der Wirtschaft herrscht, umgehen.
Also jetzt die Frachtraten gehen wieder runter. Man kann davon ausgehen, im nächsten Jahr wird Hapag-Lloyd kein Rekordergebnis erzielen.
Das liegt jetzt nicht im, kann ich jetzt schwer einschätzen, wie die Ergebnisse von Hapag aussehen, aber ich denke mal, dass die externen Effekte, die sie 2020, 2021 erlebt haben, sicherlich deutlich weniger stark greifen werden.
Und wie viel Umsatz habt ihr gemacht im letzten Jahr? Also sagen wir mal 22 dann oder 21 von mir so?
Sprechen wir normalerweise nicht öffentlich drüber.
Gar nichts für Umsätze?
Ja? Nee.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen. Die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast. Aber ich meine, wir reden ja auch mit einer Firma, die jetzt eine Bewertung hat, könnte man nachlesen, von irgendwie über 2 Milliarden, was ihr da aufgebaut habt. Also das wird jetzt von Investoren dermaßen hoch gewertschätzt, die gesamte Firma. Und ich glaube, es sind auch jetzt schon 600 Millionen reingeflossen, ne?
Ungefähr 450 Millionen Euro.
Okay, ein bisschen weniger. Ja. Aber also das Zehnfache, so der Umsatz ist schon reingeflossen. Und auch nicht von irgendwem, sondern da sind jetzt ja auch irgendwie Softbank und viele große Investorennamen. Spürst du da Druck?
Ja, sicherlich. Also ich glaube, das Gute ist, der Großteil der Finanzierung, die in das Unternehmen geflossen sind, ist noch auf dem Balance Sheet, also haben wir noch nicht ausgegeben. Gleichzeitig ist natürlich schon eine komplexe Industrie, in der wir navigieren müssen. Ne? Also es ist jetzt, glaube ich, weniger so ein Pure Play Software-Modell, wo die wo die Metriken klar sind, auf denen du delivern musst, sondern schon in vielerlei Hinsicht etwas, wo wir einfach mit sehr vielen externen Effekten auch zu tun haben. Ne? Das war jetzt irgendwie Covid 2020, Suezkanalkrise und Port-Bottlenecks in den USA 2021, 2022 dann Energiekrise, Ukraine, Russland. Naja, also das sind so Themen wie, wir haben halt zwei, drei unserer größten Luftfrachtpartnerunternehmen, das waren russische Frachter-Airlines im Q1 letzten Jahres. Von heute auf morgen hatten wir null Luftfrachtkapazität. Das ist quasi so, wenn dir heute in einem Softwareunternehmen AWS den Saft abstellt. Ja, gut, dann kannst du auf Azure oder Google Cloud wechseln. Aber auch das dauert ein paar Wochen und sowas ist bei uns passiert und jetzt halt sehr, sehr regelmäßig.
Aber trotzdem ist es natürlich schon jetzt irgendwie, also ich meine, du kannst ja noch ein paar andere Investoren nennen, also ist schon sehr viel Geld. Eine North Zone ist gleich noch dabei, sag mal ein paar andere noch, die man so kennt.
Zu Beginn hat uns GFC und Cherry hier unterstützt in der Seed-Runde, zusammen mit La Familia und Cavalry.
Also GFC ist Rocket Global Founders, dann Cherry, also okay. La Familia, alles ja auch Menschen, die wir schon mal hier im Podcast hatten, ne? Also Investoren, die man vielleicht vom Hören kennt. Die Cherry-Gründer waren schon mal hier, ich glaube, Janet von La Familia war auch schon mal hier, also genau.
Nee, sind da super happy mit der dem Support auch von den Investoren. Series A war dann von Northzone, Mikiel, der auch zum Beispiel hier in Personio investiert ist. Dann die Series B hat Maersk gemacht, als Industrie-Experte. Also und dann Series C mit Softbank und die Series D haben wir quasi aus einem Mix von einem amerikanischen Growth Investor und Adia gerissen.
Ist denn das jetzt dann so eine Firma oder ein Unternehmen, auch von der Bewertung her vor allen Dingen, wo man sich Sorgen machen muss, dass die Bewertung vielleicht nicht jetzt hält, weil das auch eine Bewertung war, die natürlich zu Zeiten entstanden ist vielleicht. Also ich glaube, die Runde war ja im März, also wahrscheinlich waren die Gespräche dann noch zu Zeiten vor Ukraine-Krieg und vor halt, wo man sagt, okay, vielleicht war das damals im Hype sehr viel und wenn man realistisch drauf guckt, ist die Bewertung vielleicht dann doch nur, was immer noch beeindruckend wäre, 6-7 Millionen und nicht mehr über 2 Milliarden. Ist das so eine Firma, wo das könnte uns erwischen oder sagst du, nee, die nächste Bewertung, wenn ich eine brauche, die wird auf jeden Fall wieder höher?
Also, um die letzte Frage zuerst zu beantworten, das kann ich schlichtweg noch nicht sagen. Ja, also ich glaube, das ist momentan schwer, da eine harte Aussage dazu zu treffen. Gibt es zu viele Moving Parts. Wenn man sich jetzt allgemein mal die Industrie anschaut, ist im Public-Bereich erstmal alles, was non-profitable Tech angeht, also nicht profitable Tech-Unternehmen, 80-90% gefallen. Mhm. Also wir haben glaube ich, auch sehr prominente Beispiele hier in Deutschland, wenn man sich da die Aktienkurse anschaut, sieht man einfach, dass sich da was geändert hat. Mhm. Ne? Jetzt ist der Vorteil von Private-Unternehmen, also Unternehmen, die jetzt nicht an der Börse notiert sind, erstmal, dass man unseren Kurs nicht täglich verfolgen kann. Wenn wir nicht raisen müssen, gibt es auch kein Pricing-Event.
Mhm.
Das heißt, die Erwartung, die Investoren an uns hatten, die sicherlich durch diese 2-Milliarden-Bewertung wiedergespiegelt wurde, müssen wir jetzt erst noch erfüllen in den nächsten Jahren. Jetzt ist halt die Frage, okay, schaffen wir das? Ich glaube, da gibt es extrem hohe Chance, dass das möglich ist. Aber viele der Faktoren können wir nicht beeinflussen. Es ist zum Teil natürlich auch abhängig, wie entwickeln sich die Frachtraten, wie entwickelt sich die Konjunktur in Deutschland, wie entwickeln sich natürlich auch irgendwie die Zinsen und damit eben auch der Blick auf Wachstumsunternehmen, deren Cashflows in der Zukunft liegen und weniger heute schon signifikante Gewinne und positive Cashflows.
Ist denn Spedition sehr eng korreliert mit Konjunktur? Also wenn es der Wirtschaft gut geht, ist das, wäre ja logisch zu sagen, dann wird auch viel hin und her gefahren, weil Leute was kaufen wollen oder weil irgendwer was bauen will oder so. Dann geht es euch gut, und wenn es halt die Konjunktur schlechter ist, dann geht es generell in der Speditionsbranche schlecht. Kann man das so sagen?
Ja, ja und nein. Also ich glaube, das Gute ist, also Geschäft wird immer, ne? Also der ist always shipping, der wird immer Logistik sein. Ich glaube, die Frage ist eher Nachfrage und Angebot ist ein sehr sensitives Konstrukt. Also die ganze das ganze Angebot in der Industrie ist sehr inelastisch. Was meine ich damit? Zur Zeit von Covid, wo die Leute auf einmal extrem viele Güter konsumieren wollten, ist es extrem schwer, von heute auf morgen neue Schiffe zu bauen. Mhm. Also ein Schiff dauert ungefähr 3 Jahre. Und es gab massive Containerknappheiten, also wirklich leere Stahlcontainer. Gab es viel zu wenig. Dann wurden extrem schnell sehr viele Container gebaut, sodass jetzt bereits geschätzt wird, dass allein der Aufwand, diese Leercontainer, die jetzt zu viel im System sind, so zu positionieren, dass sie im Hafen nicht im Weg umgehen, wird wieder zu Verspätungen führen.
Ja? Okay.
Das heißt, wenn die Nachfrage sehr hoch ist, ist es sehr schwer, diese Nachfrage kurzfristig zu bedienen. Kann ich eben nicht jetzt einfach schnell auf der Cloud 3 Server dazu buchen. Gleichzeitig aber auch, wenn die Nachfrage sinkt, ist das Angebot halt erstmal stabil. Also klar, kann man...
Das heißt, eigentlich ist die Konjunktur schon relevant und vor allen Dingen sogar noch verstärkend relevant. Also weil nicht nur geht dann der Preis ein bisschen mit hoch, sondern es ist eigentlich, jeder konjunkturelle Effekt wird nochmal verstärkt durch diese Inelastizität, kann man das so sagen?
Genau, man wird halt sehr stark von 10 Unternehmen weltweit kontrolliert auf der Angebotsseite, die im Endeffekt sind quasi 10 große Reedereien übrig, die für die Kapazität verantwortlich sind.
Wer ist denn Maersk?
Also größer ist heutzutage MSC, also ursprünglich italienische Reederei, die jetzt den Sitz in der Schweiz hat, der zweitgrößte.
Das ist übrigens auch einer der reichsten Menschen der Welt, dem dieses Ding gehört. Dieses MSC, glaube ich, gibt es eine geile Geschichte. Das ist ein italienischer Typ, über den ist ziemlich wenig bekannt, aber dem gehört die Bootstrap, glaube ich, das Ding. Also komplett privat.
Ja.
Und ich habe den Namen gerade vergessen, habe ich mal gelesen. Wahnsinn. Der Typ irgendwie muss jetzt auch Milliarden verdient haben. Ich glaube, irgendwie auch so sagt bei Leuten, 10 Milliarden oder so. Nur das gehört dem. Das ist noch mal krasser als Würth oder so, ne?
Herr Aponte, und die Aponte-Familie ist wirklich, würde ich sagen, beeindruckende Unternehmerfamilie. Das gehört zu 100% ihm. Ich glaube, es waren ein bisschen mehr als 10 Milliarden, aber genau weiß es keiner.
Genau.
Gibt auch keine Reportings dazu.
Aber was will ich? Das ist nicht irgendwie so eine Dividende, Börse, das ist einfach so privat, in dessen Portemonnaie rein.
Aber wenn du sagst, hey, hast du das gebootstrapped, würde der nicht wissen, was bootstrapped heißt.
Hast du mich kennengelernt?
Ein Teil der Familie habe ich mal kennengelernt, ihn selbst noch nicht. Aber der ist wirklich selbst noch 7 Tage die Woche im Büro. Ne? Also der ist wirklich mit Herz und Seele dabei, und das ist sein Leben. Ne?
Also okay.
Management-Meetings Samstagnachmittag. Ja, das gibt es in der Startup-Industrie selten.
Also okay, so ein italienischer Räder, MSC ist das, ne?
MSC.
Was ist die größte? Was gibt's noch?
Also MSC ist die größte, 2 größte ist der Maersk, dänisches Unternehmen, auch zu großen Teilen Familienhand. Jetzt sehr stark auch der ganzen Nachhaltigkeitsthematik verschrieben. Und dann Costco Shipping, chinesisches Unternehmen, das glaube ich mittlerweile auf Platz 3 notiert.
Und dann Hapag-Lloyd.
Hapag-Lloyd ist glaube ich auch in den Top 5 Seema Segem, französische Reederei, die man noch kennt.
Also eigentlich müsste ich da mehr kennen, weil die Container fahren ja permanent über die Elbe.
Genau,
Hamburg ist.
Dann gibt es irgendwie O&E, Ocean Network Express. Also es gab eine sehr starke Konsolidierung und diese 10 Unternehmen sind jetzt quasi für das Angebot in der Industrie verantwortlich. Die Nachfrage, wie gesagt, ist konjunkturbestimmt, aber da es inelastisch ist, müssen diese Unternehmen quasi die Nachfrage für in 3 Jahren sehr genau forecasten können, damit es eben nicht zu unausgeglichenen Angebot-Nachfrage-Situationen kommt.
Ja. Und welche Relevanz hat jetzt Seecontainer versus Flug? Also wenn man jetzt so die gesamte globale Logistik oder Speditionsaufkommen guckt, ist das im Wesentlichen dann Schiffe oder spielt der Flug da eine Rolle oder Laster? Oder?
Also ich habe ja vorher kurz gesagt, ungefähr 220 Millionen Container, also TUs, heißt das 20-Foot-Equivalent-Units, das sind so die 20-Fuß-Container, werden im Jahr bewegt. Global. Das ist schon richtig viel. Also 90% aller physischen Güter, die wir sehen, waren oder sind im Container.
Also Seecontainer reden wir.
Seecontainer. Ja. Mhm. Also das ist im Endeffekt, ja.
Und Luftfracht ist dann nur irgendwie...
Luftfracht ist ein signifikant kleinerer Anteil. Also vom Umsatz her kann man sagen ähnlich, aber von dem Volumen der Waren deutlich, deutlich geringer.
Also 10% oder sowas?
Wahrscheinlich weniger als 10%.
Ah, okay.
Und bei Luftfracht ist das Spannende, dass 50% der Luftfracht über Passagiermaschinen
mit dazu gepackt wird.
Genau, ja, also wenn du jetzt heute das nächste Mal irgendwie eine Woche Kulturtrip nach China machst, dann ist 50% von dem Bauch in dem Dreamliner mit Fracht voll.
Okay, aber ihr habt trotzdem das irgendwie, also kein Vorwurf, das wusstet ihr ja nicht, damals mit russischen Logistikflugzeugen gemacht? Oder?
Auch spannende Entwicklung. Während Covid gab es natürlich keinerlei Tourismus zwischen China und Europa. 50% der bis dato geflogenen Fracht wurde aber in diesen Passagiermaschinen bewegt. Sprich, es gab dann eine sehr große Transition hin zu Frachtmaschinen und da gibt es gar nicht so viele Airlines, die eben eine so hohe Anzahl von Frachtmaschinen, Frachtmaschinen-only betreiben. Und wir wussten natürlich zu dem Zeitpunkt irgendwie Ende 2021 nicht, dass Putin jetzt vorhat, in die Ukraine einzumarschieren. Ja. Und haben dann natürlich auch sofort alle Kontakte und Beziehungen abgebrochen.
Aha. Aber okay, das heißt, da habt ihr dann, was es alles so gibt auf der Welt, ist mir jetzt als Nicht-Branchenexperte nicht klar.
Ja.
Und sagen wir mal, den LKWs, wen nutzt ihr da? Da gibt es aber eine ganze Reihe wahrscheinlich von Kleinanbietern.
Ja, da gibt es auch viele spannende Digitalunternehmen. Sender zum Beispiel hier aus Berlin. Mhm. Ja, ich werde oft gefragt, ob wir da kompetitiv sind, aber im Endeffekt ist das sehr komplementär.
Sender mit Doppel-N, muss man sagen. Eine Firma, glaube ich, irgendwie unter anderem Project A hat da gerade investiert. Auch, auch übrigens ein Unicorn. Kollegin, wir haben uns kürzlich gemeinsam mal getroffen, sogar auf einer Veranstaltung mit dem Sender-Gründer. Aber ihr seid ergänzend eher dann, ne?
Genau, also Sender macht nur Straßenfracht. Also Teilladungen und Vollladungen von LKWs, also München, Hamburg, 40 Paletten Bier. Und wir machen quasi nur interkontinental und die jeweilige Last Mile von der Factory zum Hafen oder zum Flughafen und dann wieder vom Flughafen und dem Hafen hin zu dem Warenlager, von wo aus die jeweiligen Unternehmen dann die Güter zum Endkonsumenten verschicken.
Warum sind eigentlich diese ganzen Logistik- und Speditionsfirmen dann in Deutschland so stark? Also, das ist gerade schon gesagt, bei Reedereien gibt es auch irgendwie, zumindest Hapag noch als Beispiel, Spedition, Kühne und Nagel und so. Warum ist das, ich meine, das ist ja schon ein globales Geschäft. Also, dein Business ist ja wahrscheinlich auch zum großen Teil global, oder?
Warum das wirklich so starke Wurzeln in Deutschland hat, kann ich dir nicht genau beantworten, aber es gibt wirklich Unternehmen, also auch große Speditionen aus Österreich, ja, die haben wirklich mit Postkutschen angefangen. Das Unternehmen ist über 500 Jahre alt. Es kam vielleicht, durch die geografische Gestaltung Europas so gekommen sein. Es kann dadurch kommen, dass Deutschland halt als auch bisher immer starke Exportation einen sehr hohen Logistikbedarf hatte, um Maschinen dann lange Zeit in die USA oder auch nach Asien zu exportieren. Das waren sicher alles Treiber dafür. Dann natürlich auch so ein bisschen die deutsche DNA im Sinne von sehr genau akribisch zu arbeiten, mag da einen großen Unterschied gemacht haben. Aber ja, im Endeffekt ist das Geschäft sehr, sehr, sehr global.
Das heißt, ihr seid auch in den USA zum Beispiel jetzt präsent?
Wir haben aktuell noch keine Niederlassung in den USA, aber wir haben weltweit 16 Büros in Asien und in Europa. In Asien sind wir vertreten, in Vietnam, Singapur, Hongkong und China.
Und da ist dann so, macht ihr dann auch so von diesen Offices aus dann Kundenakquise, also von Aufträgen oder ist das dann nur Koordination?
Beides, also Koordination und Kundenakquise. Also ich war letzte Woche zum Beispiel in unserem Büro in Vietnam. Also Vietnam letztes Jahr 8,3% GDP-Wachstum. Das ist echt beeindruckend, was da aktuell vor sich geht. Und da haben wir ein Team von 25 Leuten, die für unsere Kunden in Deutschland die Koordination zwischen den Factories und dann eben den Häfen vornehmen. Aber auch ein Sales-Team, was dann zum Beispiel an On-Running Luftfracht verkauft, wenn der Container nicht mehr aufs Schiff gekommen ist.
Mhm. Und dieser Verkauf, ist der dann webbasiert, also dass im Ende Menschen nach euch googeln oder nach irgendwie, sagen wir mal, Logistik und Fracht googeln, oder muss man da dann schon eher so Reach-Out machen und die proaktiv ansprechen? Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da so online Kunden akquirieren kann.
Ja, es ist ein Mix. Ich würde sagen, die kleinen Kunden kommen auch eben über Online-Marketing und buchen dann Container selbst. Aber wir arbeiten sehr viel auch mit etablierten Mittelstand zusammen, die sicherlich auch den persönlichen Kontakt zum verantwortlichen Vertriebler schätzen.
Okay, das heißt, da muss man dann selber anrufen, LinkedIn Nachrichten schreiben.
Genau. Ja.
Okay. Okay. Warum habt ihr das Unternehmen denn eigentlich umbenannt? Also wir hatten ja schon gesagt, Freight Hub hieß es und jetzt heißt es Forte. Warum?
Ja, gibt es die Marketing-Antwort oder die ehrliche, also die ehrliche Antwort ist, dass wir damals einen Markenrechtsstreit hatten mit einer US-amerikanischen Firma. Und also mich hat es ohnehin so ein bisschen genervt, dass man den Namen immer buchstabieren musste am Telefon und die Leute es dann oft eben mit der Frittenbude verglichen oder auch vertauscht haben. Und dementsprechend war es für uns einerseits eine Gelegenheit, diesen Switch von jetzt, sagen wir, lediglich Transportanbieter hin zu einem holistischeren Softwareanbieter, eben inklusive Supply Chain Management Software und effizienteren Backend nochmal zu verdeutlichen. Dann haben wir die Chance genutzt, das nochmal mit dem Rebranding neu anzutreiben, aber Auslöser war im Endeffekt ein Markenrechtsstreit.
Und wo sind die Heilemanns hin? Also ich meine, die waren ja in der Frühphase mit dabei, jetzt hatte ich vor kurzem auch wieder gehört, die sind ja mit ihrem Fonds und ihren Nachhaltigkeitsengagements sehr umtriebig und machen da sehr viel, aber bei euch sind die so ein bisschen nach der Aufbauphase verschwunden.
Also wir haben, Erik, mein Co-Founder, hat ursprünglich ja auch sehr stark Daily Deal, die erste Firma von Fabian Ferry, mit aufgebaut. Und dadurch kannten die sich schon wirklich sehr, sehr lange. Fabian Ferry waren damals halt sicherlich die talentiertesten Unternehmer, die wir so kannten und ja auch extrem bekannt in der ganzen Industrie, hatten hervorragende Kontakte, wollten auf jeden Fall, nachdem sie Daily Deal das zweite Mal verkauft haben, auch nochmal unternehmerisch tätig sein. Mhm. Fabi hatte damals dann eben gerade sein VC-Business mit Early Bird gemerged und dementsprechend war klar, dass er das Unternehmen 2 dann nicht mehr voll operativ unterstützen würde. Ferry war damals noch im Sabbatical, ich glaube, der brauchte auch mal eine Auszeit nach irgendwie direkt nach dem Studium, Vollgas, 2 Jahre Competition gegen Rocket, war sicherlich auch mehr als verdient. Und dann haben Erik und ich eben operativ damit losgelegt, sagen wir Fabi als Mentor und Investor. Und so ein paar Monate nach Gründung kam Ferry dann quasi nach seinem Sabbatical dazu, hat das Unternehmen auch einige Jahre als CEO geführt. Mit aber, sagen wir, relativ deckungsgleichen Aufgabengebiet zu mir. Also wir haben uns beide um Fundraising gekümmert, um Vertrieb und andere Themen. Und dann hat Ferry, glaube ich, für sich immer eher seine Nachhaltigkeitsleidenschaft entdeckt. Sei es eben durch die Gründung von Leaders for Climate Action oder jetzt eben auch den Impact Fund ANU, wo ich mittlerweile auch als LP dabei bin, fokussieren sich sehr stark auf Investments im Nachhaltigkeitsbereich. Und ja, jetzt seit knapp 3 Jahren quasi führen im Endeffekt Erik und ich das Unternehmen zu zweit.
Mhm. Gehört dir noch ein großer Teil in der Firma?
Ausreichend großer Teil.
Also 10% noch, sowas?
Ich glaube, es kann man sogar im Handelsregister nachlesen, aber 10% sind es nicht mehr.
Nicht mehr, also ein bisschen weniger. Ja. Aber gut, ich meine, selbst wenn es 5 wären, wenn die Bewertung da jetzt reinwachsen würdet, diese 2 Milliarden.
Alex Kuttlich von Rocket Internet war ja lange Zeit bei uns im Board und der hat diese Aussage geprägt, lieber ein bisschen was von einer Massermelone als eine ganze Erbse.
Kann ich mir vorstellen, dass er den Spruch in seinem Leben oft gesagt hat. Schöne Grüße. Okay, aber immerhin, das ist ja, also, aber sagen wir nochmal, weil das natürlich jetzt auch so beeindruckend ist, das ist schon jetzt von der Zukunft her total realistisch, dass ihr da irgendwie reinwachst und dass das irgendwie, ich meine, bei den Dimensionen ist ja dann auch ein IPO und so alles das, was man in den nächsten Jahren erwarten würde.
Ich glaube, wir sind alle momentan so ein bisschen in der Phase einer ja, wie soll man sagen, Neufindung. Also was ist die Realität jetzt? Ne? Also wir haben sicherlich jetzt 2 Jahre eine außergewöhnliche Zeit miterleben können. Ja, irgendwie 12 Jahre lang Low Interest Rates, dann unfassbarer Konsumfrenzy durch sehr viele Stimuluspakete, 17 Trillionen Dollar, die insgesamt in die Wirtschaft gekippt wurden in 2020, 2021. Das waren einfach krank außergewöhnliche Zeiten. Mhm. Also wird es nochmal vorkommen, dass Unternehmen auf 100x ARR raisen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Also Average für alle
Public. Also 100x ARR heißt also das 100-fache des Annual Recurring Revenue als Firmenwert. Das ist also das 100-fache ARR ist ja am Ende auch nichts anderes als Umsatz, mehr oder weniger. Also das ist schon ein Wort, ne?
Ja, aktuell ist der Umsatz, ist der Durchschnitt aller Softwareunternehmen, die im Aktienmarkt notiert sind, eher so bei 6,5x. Ne? So, die Frage ist, worauf wird sich das jetzt stabilisieren? Wie lange bleiben die Zinsen jetzt auf, 4,25% aktuell in den USA oder 4,75% in den USA aktuell? Wie lange bleibt die Inflation jetzt auf, wie lange wird es dauern, bis sich das wieder normalisiert? Warum ist es entscheidend? Cashflows einer Firma werden abdiskontiert auf dem Zinssatz. Mhm. Und je höher der Zinssatz ist, desto weniger wert sind Cash, das die Firma in der Zukunft generiert.
Am heutigen Tag, ja.
Gegenüber Firmen, die heute schon sehr gesunde Cashflows haben.
Einfach mit hohem Zins nach unten Zinsen sozusagen. Genau. Dann wird es halt weniger. Ne? Und dann ist es halt heute weniger. Früher war das anders. Da war kaum Zinsen. Da war das Geld in der Zukunft fast das gleiche wie heute. Ja.
Und von dem her sieht man heute schon, dass viele Unternehmen, die aktuell jetzt fundraisen müssen, versuchen dann einen Preis oder eine Bewertung der Runde zu vermeiden, indem sie nur ein Wandeldarlehen aufnehmen oder eben auch leider Mitarbeiter entlassen müssen, um Kosten zu reduzieren und dann die verbleibende Kapital etwas stretchen zu können. Und ich glaube, aktuell gibt es da noch keine klare Aussage, wie die nächsten 2 Jahre aussehen werden. Mhm. Ja, ich glaube, das ist momentan auf jeden Fall eine Phase, wo sich jede Firma erstmal versucht, robuster aufzustellen, wo auf jeden Fall die Begriffe Profitabilität und Cashflows wieder Einzug in auch das Vokabular gefunden haben.
Aber ist es für dich, besonders enttäuschend oder auch irgendwie challenging, dass man sagt, okay, selbst wenn ihr jetzt schaffen würdet, auf einen Innenumsatz zu kommen von 500 Millionen, was ja schon das extremer Sprung wäre, eine Wahnsinnsleistung in den nächsten Jahren. Und dann würde man sagen, dann ist das Multiple, das dann käme, wäre dann vielleicht irgendwie 6. So, und dann hättet ihr irgendwie eine 2,5 Milliarden oder 3 Milliarden Bewertung. Also nicht viel mehr als jetzt vor kurzem auch schon. Und hättet so viele Jahre der Arbeit und eines gigantischen Wachstums reingesteckt. Ist das dann so, warum mache ich das eigentlich noch? Also, dass man da komme ich doch eh nie wieder hin?
Nee, das denke ich mir eigentlich weniger. Also, ich glaube, wenn man wirklich schafft, da solid in die Bewertung reinzuwachsen, die man auch irgendwie in den letzten 2 Jahren bekommen hat, ist das schon echt eine extrem bemerkenswerte Leistung. Mhm. Ich glaube, da wird es viele Firmen geben, denen das nicht gelingt. Und also, worum geht es am Ende? Ne? Also, wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen, das es auch in 10, 20, 30 Jahren noch gibt, das auf jeden Fall ein extrem solides und auch sicheres Zuhause für Mitarbeiter bietet und halt auch einen sinnvollen Zweck nachgeht.
Ihr habt jetzt auch 700, glaube ich, Mitarbeiter?
Wir haben aktuell ungefähr 900 Mitarbeiter.
Okay. Mhm. Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Was sind so die Projekte, an denen du gerade am meisten arbeitest, was ihr so für die nächsten Monate vorhabt? Woran irgendwelche Projekte da?
Ich kümmere mich aktuell sehr stark um einen Product Launch im Bereich Visibility. Also wir haben die letzten eineinhalb Jahre extrem viel Zeit damit verbracht, die wichtigsten Milestones von so einem Container-Import noch besser, noch detaillierter, noch lückenloser an den Kunden kommunizieren zu können.
Also so zu tracken, welche Container
genau. Bessere Datenqualität sicherzustellen. Und das ist ein riesen Product Launch, den wir jetzt im zweiten Quartal dann auch announcen werden. Ein zweites großes Thema ist sicherlich Ausschreibungsphase. Ne? Also für viele große Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die vergeben jetzt ihre jährlichen Container-Kontingente an die jeweiligen Partner. Und das dritte ist, jetzt China hat gerade wieder aufgemacht, ich werde die nächsten Monate sicherlich auch nochmal mehr Zeit in Asien verbringen, um dort Partnerschaften zu pflegen.
Also mit Logistikern vor allen Dingen vor Ort. Ist dieses Tracken wirklich ein Feature, das Kunden, das euch hilft, Aufträge zu gewinnen? Ich meine, am Ende stelle ich mir vor, solange die Ware pünktlich da ist und der Preis stimmt, wen interessiert es, wann das Zeug wo ist?
Es gibt sicher Kunden, die einfach eine Primärloyalität zum Preis haben. Ja?
Wird gesagt, ja.
Es gibt aber sicherlich auch Kunden, die sagen, okay, ich habe eine komplexe Supply Chain. Und ob der Container jetzt drei Tage früher oder später kommt oder ich potenziell den Container zu spät aus dem Hafen abhole und damit eben quasi Strafzahlungen anfallen, macht einen wirklichen Unterschied für mich. Und ich glaube, nach den letzten zwei Jahren haben sehr viele Kunden in diesem Bereich erkannt, dass Out of Storage, Out of Business bedeutet und stellen sich somit auch nochmal deutlich robuster und resilienter auf hinsichtlich ihrer Supply Chain Planung.
Das heißt, dann ist das für dich schon ein Argument und deine Arbeit da rein macht Sinn, weil das dann am Ende hilft, Kunden zu gewinnen, weil ihr da besser seid als andere.
Also was ist die Endvision von Forto? Ja, wir wollen sicherstellen, dass das Versenden von Fracht über Container, über Luftfracht, über Bahnfracht auf Einzelsendungsebene so einfach wird wie das Versenden einer E-Mail. Also man muss sich vorstellen, das ist so eine etablierte Industrie. Ne? Also erste Container kamen in Bremen an 1966. Noch nicht so lange her, ne? Also 1966 wurden 70, 80.000 Container ungefähr bewegt, heute sind es 220 Millionen.
Und wie war das vorher? Also in den 50er, 60er wurde auch schon was?
Wurde oft einfach quasi mit Netzen lose Fracht auf Schiffen transportiert. Mhm. Beziehungsweise halt gab es noch keinen Standard für einen Container. Mhm. Ne? Und die Einführung von Standardcontainer, witzigerweise extrem stark dadurch getrieben, dass nur Schiffe, die Standardcontainer bewegt haben, gefördert wurden, subventioniert wurden, hat dann dazu geführt, dass ein globaler Standard weltweit eingeführt wurde, der jetzt mehr als 220 Millionen Container bewegt. In den 80ern war Handel, globaler Handel, noch etwa 30% vom GDP, also vom globalen Bruttosozialprodukt. Heute sind es ungefähr 56%. Also zwei Drittel oder mehr als die Hälfte von weltweiter Wertschöpfung wird irgendwie auch durch Handel generiert. Und das hat meines Erachtens zum extrem krassen Wohlstand geführt. Ne? Also vor 25 Jahren, wer da mal in Shenzhen, China zu Besuch war, hat dann noch gesehen, wie Leute dort Schafe gehirtet haben. Und heute ist es eine globale Metropole mit über 25 Millionen Einwohnern. Mhm. Ja? Warum? Weil die ihre Arbeitsleistung auch mit anbieten konnten. Das ist heute einer der Fertigungsstätten für Elektronikprodukte. Und das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend.
Ist das denn eigentlich generell die Haupthandelsroute überhaupt, also aus China nach Europa und nach USA, oder gibt es mittlerweile auch andere Routen, die für euch eine Rolle spielen?
Die größte Trade-Line weltweit ist innerhalb von Asien. Also mehr als 30 Millionen Container werden innerhalb von Asien bewegt.
Also von China dann nach Vietnam oder sowas?
Von Indien nach Vietnam, von Vietnam nach China, von China nach Australien.
Okay, und da seid ihr aber dann auch demnächst dann mit dabei?
Wir machen schon einiges an Business von Vietnam nach China, von Indien nach China. Also wir sind auch auf den Inter-Asia Trade Lanes durchaus vertreten.
Und dann kommt als nächstes dann die von China nach USA wahrscheinlich, ne?
Genau, also ich glaube, als ich vergleiche das immer, so, wenn du wirklich eine gute Bäckerei werden möchtest, reicht es oft nicht, nur extrem gute Croissants zu verkaufen, ja, weil der Kunde hat vielleicht unterschiedliche Geschmäcker. Also als Spedition kannst du es dir nicht leisten, jetzt quasi nur die besten Croissants zu verkaufen, sondern brauchst im Endeffekt ein Produktportfolio, das sämtliche Bedürfnisse abdeckt. Das kann sein, ein Lufttransport von der Factory in Japan nach Indien oder dann eben auch ein Export von Europa in die USA. Und da ist auf jeden Fall das Ziel, mittel- bis langfristig global vertreten zu sein. Allerdings ist es natürlich auch eine Industrie, in der man sich sehr leicht verzetteln kann und seinen Fokus verliert. Und für uns war zu Beginn jetzt erstmal wichtig, auf dieser Trade Lane Asien-Europa, Europa-Asien signifikantes Volumen aufzubauen.
Ich meine, Deutschland ist ja exportstark. Das heißt, es wird ja auch sehr viel aus Deutschland heraus wohin verkauft. Das macht ihr dann entsprechend auch.
Genau.
Also wohin verkaufen wir am meisten? Nach USA.
Das sollte ich eigentlich wissen. Das ist ja also Exportnation ja eher auf Basis von Warenwert als jetzt Volumen. Ja. Also im Sinne von Volumen hat uns China schon lange überholt. Mhm. Also die größte Reederei der Welt, Maersk, nimmt für jeden Container, den sie nach China bringen, 4 wieder mit.
Okay.
Was so etwa mal irgendwie dir ein Gespür dafür gibt, wie viel wirklich auch weltweit aus, sagen wir The World's Factory China bezogen wird.
Aha. Und wenn jetzt diese ganzen Spannungen, die es rund um China ja so gibt, also kann man zumindest viel drüber lesen, zwischen China und den USA, jetzt gibt es irgendwelche Spionagebalance oder immer wieder gibt es irgendwas, Taiwan und so, machst du dir da Sorgen? Weil ich meine, das ist ja auch noch schon ein großes Risiko, was eh über uns allen schwebt, aber über euch nochmal besonders.
Ja, das ist sicherlich, würde man sagen, vor allem in den letzten 1,5-2 Jahren ein Thema gewesen, über das ich sehr viel nachgedacht habe. Und ich glaube auch, gerade vor 1-2 Wochen im Economist konnte man wieder lesen, hier Zero Sum, ist das Ende der Globalisierung jetzt nahe. Ich glaube, dass wir aktuell in einem Zeitalter leben, in dem jeder schon auch wieder deutlich stärker auf sich schaut. Also ich meine, in den letzten 12 Monaten hat man leider immer wieder mehr von geopolitischen Spannungen lesen müssen, Rüstungsaufbau, zuletzt sicherlich Russlands Invasion in die Ukraine, die gezeigt hat, dass, sagen wir mal, die Vorstellung von jetzt irgendwie friedlichen Zusammenleben und vor allem auch im friedlichen Europa vielleicht auch eine Zeit lang naiv war. Und das hat schon auch extremen Einfluss auf globalen Handel. Und in einem Zeitalter, wo viele der großen Nationen, und dabei meine ich jetzt vor allem die USA oder auch China, wieder sehr viel stärker auf sich selbst schauen, die Frage ist, wo bleibt Europa? Mhm. Und ich glaube, das ist durchaus eine Frage, die ich mir sehr häufig stelle. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es so viele Abhängigkeiten im globalen Handel. Also ich glaube, wenn wir heute keinen Handel mehr mit China hätten, das Erste, was passieren würde, es gäbe keine Medikamente mehr, es gibt keine Antibiotika mehr, es gibt keine Krebsmedikamente mehr. Also das wäre eine unfassbare Tragödie. Wir haben es ja ein Stück weit mitverfolgen können, wie das zu Beginn von Covid war. Da ging es nur, sagen wir, nur um Masken und jetzt irgendwie Schutzequipment. Aber wir haben das damals sehr eng mitverfolgen können und haben irgendwie Sonderflieger einfliegen lassen mit Polizeieskorte dann vom Frankfurter Flughafen zum Warenlager, wo dann die Masken verteilt wurden.
Wirklich?
Ja.
Waren auch einige von diesen Maskenbetrügern bei euch irgendwie haben bei euch Raten gebucht?
Witzigerweise echt einige, der auch dann später in den Medien publik gewordenen Politiker gehabt, die angefragt haben. Wir haben mit denen damals nicht zusammengearbeitet, aber das war auf jeden Fall eine extrem spannende Phase.
Ich meine, da gibt es ja diese Emix-Kollegen aus der Schweiz, glaube ich, die da irgendwie für hunderte von Millionen nachher Masken verkauft haben ans Gesundheitsministerium. Das war dann auch im Zweifel bei irgendeinem Logistiker von euch. Muss ja wahrscheinlich.
Das war auf jeden Fall extrem wilde Zeit.
Ja. Aber du hast es ja sozusagen passiv erlebt. Also ich meine, du hast jetzt selber nichts dort eingekauft und gehandelt.
Wir haben damals sicherlich über 40 Millionen Masken nach Deutschland importiert. Über mehrere Unternehmen, die das bei uns angefragt haben.
Aber genau, ihr wart der Dienstleister. Der war der Dienstleister. Nicht selber jetzt da irgendwie da in den ganzen Machenschaften drin gewesen.
Es war so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr den Film Warlords kennt. US-amerikanische Komödie, wo das Verteidigungsministerium das erste Mal öffentlich Militäraufträge ausschreibt. So muss man sich das vorstellen. Und es waren wirklich, wirklich wilde Zeiten.
Erzähl mal, was heißt, dann melden sich hunderte von Leuten am Tag?
Leute, die halt gestern noch irgendwie Katzenkratzbäume aus Thailand importiert haben und davon irgendwie 4 Paletten im Monat haben auf einmal irgendwie eine Antonov gechartert. Um halt dann 5 Millionen Masken an die Polizei in Nordrhein-Westfalen zu verkaufen, ja. Und dementsprechend wurde dann natürlich auch dann...
Und du schaust daneben, hast du es wahrgenommen und dachtest dir auch, was hier los?
Ja, ich dachte, ja, Alter, ihr wollt mich doch alle mal... es war auf jeden Fall wild. Na, aber jetzt mal kurz nüchtern betrachtet, das hat ja schon extrem stark auch die Abhängigkeit von China jetzt
gezeigt,
im kleinen Bereich, im Gesundheitswesen gezeigt. Ich meine, warum gibt es diese Spannungen zwischen China und Taiwan? Warum gibt es diese Spannungen auch zwischen China und den USA? Ja, im Endeffekt geht es um Chip-Technologie zum großen Teil. Ja? Wenn heute gibt es halt einfach nur eine Firma weltweit, die 5-Nanometer-Chips produzieren kann, das ist TSMC in Taiwan. Mit Hilfe von ASML in den Niederlanden, Tokyo Electro in Japan und zwei weiteren amerikanischen Zulieferern. Und jeder kämpft jetzt irgendwie um Zugang zu dieser Technologie. Und das war vor 200 Jahren ging es vielleicht um, oder vor 100 Jahren ging es um Öl, ja, letztes Jahr ging es um Gas, in 10 Jahren geht es, oder in den nächsten 10 Jahren geht es vielleicht primär dann um Chip-Technologie. Und ich glaube, das ist.
Bei der Ukraine weiß man nicht so genau, um was es da eigentlich wirklich geht. Ne? Das ist ja so ein bisschen.
Geht es um seltene Erden, geht es um Idealismus?
Da geht es tatsächlich wahrscheinlich eher um Ideologie oder ein bisschen so. Ne? Ja, also aber nicht so konkret ja. bei den anderen Sachen. Ja. Okay, verstanden. Sag mal, was ich auch noch interessant fand, du hast dieses Founders Pledge-Ding, also können wir zum Beispiel bei LinkedIn sehen, ich habe immer so das Profil durchgeguckt, da stand das drauf, das ist das auch Warren Buffett und irgendwie Bill Gates und so gemacht haben. Das heißt, wenn man dann eines Tages verstirbt, dass man dann einen Großteil seines Vermögens weggibt, ist das?
Ich glaube, es gibt mehrere so Pledge-Organisationen. Ich glaube, das ist weniger mit Buffett und Gates affiliiert. Das ist eine Organisation, die erstaunlicher und auch beeindruckenderweise sehr viele deutsche Gründer mittlerweile zugehören, die dir dabei hilft, einen Teil deiner potenziellen Exit-Proceeds zu spenden. Und ich glaube, als Gründer von einem Unternehmen, das jetzt die letzten Jahre sich auch gut entwickelt hat, ist man sicherlich auch zum sehr starken Teil privilegiert. Und ich habe mir da schon auch Gedanken gemacht, wie man da gesellschaftlich auch was zurückgeben kann. Und Founders Pledge ist eine Organisation, die dabei hilft, quasi die richtigen Organisationen rauszusuchen, um dann eben auch einen signifikanten Teil seines Vermögens später spenden zu können.
Mhm. Und das ist auch dein Plan dann?
Das ist auf jeden Fall mein Plan.
Okay, weil du auch sagst, das ist einfach gesellschaftlich besser, als das zu vererben. Also.
Ja, ich glaube, dass sicherlich jeder den Wunsch hat, dass es seinen Kindern später mal gut geht. Aber ich glaube, dass, dass es auch ein Burden sein kann, wenn man so viel erbt, dass man selber nicht mehr arbeiten muss. Ne?
Mhm. Okay, also gibt es ja durchaus auch andere Sichtweisen drauf. Also, es gibt hier auch Gäste, die das vielleicht ein bisschen in dieselbe Richtung sehen. Es gibt aber auch Gäste, die, wo man das Gefühl hat, weiß ich, so genau sagt es mir jetzt ja auch keiner, aber ein paar Leute, wo ich denke, das ist einfach schon wahnsinnig viel da und es muss irgendwie noch wahnsinnig mehr her. Also.
Ja, ich glaube, dass ich bin ein großer Fan von Realität und Ehrlichkeit. Ich glaube, ich bin so ehrlich mir selbst gegenüber, dass ich sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad finanziell motiviert bin, aber deutlich stärker noch dadurch, dass ich sicher bin, dass es eine gesellschaftlich sinnvolle Unternehmung ist, dass man was aufbaut, auf das man irgendwie stolz sein kann, auf das man irgendwie das Potenzial von so einer Unternehmung ausschöpft. Weil ich glaube, im Endeffekt braucht man dann deutlich weniger, um glücklich zu leben, als man vielleicht ursprünglich mal denkt.
Krass. Gibt es da andere große Wettbewerber außer Hapag-Lloyd, die man so kennen muss bei euch? Wenn man sagt, die ihr zugehört hat, sagt, Mensch, jetzt gehen wir von Hapag-Lloyd dann doch vielleicht rüber zu euch oder was gibt es noch? So?
Ja, also wie gesagt, wir stehen primär im Wettbewerb zu, sagen wir, etablierten Speditionen, die auch Frachttransporte.
Ach, stimmt, Hapag-Lloyd ist dann sehr Kühn und Nagel, ne? Also, genau. Das habe ich jetzt gerade wechselt, weil Hapag-Lloyd ist ja auch Kühn, aber nein, also Kühn und Nagel ist ja eigentlich der Wettbewerb, ja, genau.
Ja, und DHL, DSV hier aus Dänemark ist wirklich etablierte Unternehmen, die auch durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Ich glaube, dass am Ende wir mit einem extrem jungen, motivierten Team sehr guten Kundenservice anbieten, mit einer hohen Visibilität end-to-end und einer geringen Fehlerwahrscheinlichkeit auf Basis der Integration und Automatisierung in unserem System.
Was ist Kühn und Nagel aktuell an der Börse wert? Weißt du das auswendig?
Boah, die sollten so um die 20, ja, also 15, 16 Milliarden ungefähr wert sein.
Okay, also it can be done.
Ja, yeah, also insgesamt gibt es über 25 Unternehmen in der Logistik, die mit über einer Milliarde bewertet sind.
Also weltweit.
Und dementsprechend, glaube ich, ist der Kuchen sehr, sehr, sehr groß. Gibt es auf jeden Fall zu holen. Und man selbst Kühn und Nagel hat jetzt hier im Containertransport nur ein bisschen mehr als 3% Marktanteil weltweit.
Oh, dann weiß man, was noch zu tun hat.
Ja.
Um da hinzukommen.
Liegt noch viel vor uns, ja.
Alles klar, vielen Dank.
Danke dir, Philipp. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Tipptopp. Ciao, ciao. Unser Partner Influence Vision. Influence.vision ist der Influencer-Marketing-Marktplatz, bei dem verschiedenste Advertiser wie Samsung, Henkel, AirUp, die Group M oder ihre Creator finden. Und zwar nicht einen, sondern hunderte von Creator, mit denen sie dann sehr, sehr effizient über diesen Marktplatz zusammenarbeiten können. Am Ende geht es darum, die Zusammenarbeit mit Creatern zu vereinfachen, Prozesse des Kampagnenmanagements auszulagern auf die Plattform, natürlich auch die passenden Influencerinnen und Influencer zu finden, rechtssichere Verträge abzuschließen, detaillierte KPI-Reportings anschauen zu können. All das ist über die Plattform möglich. Wer Lust hat, Influence Vision kennenzulernen, jeder ist eingeladen. Die Lösung passt für jede Branche, jede Unternehmensgröße. Es gibt sogar verschiedenste Preismodelle, die sich jeweils dem ausgewählten Werbebudget anpassen. Ihr bekommt am einfachsten alle Infos, wenn ihr bei Google Influence Vision einfach eingebt und dann einen Demo-Call ausmacht mit dem Team. Oder noch besser, ihr besucht die Masterclass von Influence Vision am 7. Mai um 10.45 Uhr natürlich auf dem OMR Festival. Alle Hinweise hier auch nochmal in den Shownotes oder unter influencevision.com. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.